hinter schwäbischen Gardinen. Euer Podcast für die spektakulärsten Kriminalfälle der Region. Erzählt von denen, die ganz nah dran sind. Reporterinnen und Reportern der Augsburger Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter schwäbischen Gardinen. Heute ausnahmsweise mal mit einem Fall aus Oberbayern. Mein Name ist Felix Gneuke und mit mir im Studio ist Dorothee Pfaffel. Sie berichtet für die Augsburger Allgemeine aus dem Landgericht Ingolstadt. Hallo Doro.
Hallo Felix.
Wir besprechen heute einen der wohl spektakulärsten Prozesse der vergangenen Jahre. Den Doppelgängerin-Mord von Ingolstadt.
Alles beginnt mit einer Jugendliebe. Mit 16 lernen sich Sharavan und Ravan in München kennen. Sie werden ein Paar. Doch das junge Glück steht unter keinem guten Stern. Denn obwohl die beiden 2018 sogar nach jesidischem Recht heiraten und nach Ingolstadt in eine gemeinsame Wohnung ziehen, ist Ravans großer Bruder nach wie vor gegen die Beziehung. Bei einem jesidischen Schlichtungstreffen spricht er sich gegen eine Versöhnung und für eine endgültige Trennung des Paares aus. Da fasst Sharavan den Entschluss, den Bruder töten zu lassen. Sie engagiert einen Bekannten als Auftragskiller. 5.000 Euro gibt sie ihm sofort, weitere 5.000 Euro soll er bekommen, wenn er den Mord erledigt hat. Der Bekannte nimmt das Geld, führt die Tat aber nie aus. Also schmiedet Sharavan einen neuen Plan. Den eigenen Tod inszenieren und ein neues Leben beginnen. Hilfe bekommen sie dabei von Shekir, einem jungen Mann, den sie erst wenige Tage kennt. Die Idee? Im Internet jemanden finden, der Sharavan ähnlich sieht. Sie töten, in Sharavans Auto platzieren, das Auto anzünden und anschließend untertauchen. Wird das Auto gefunden, sollen alle denken, es handelt sich um Sharavan. Den Mord will sie ihrem Ex-Mann anhängen. Um ein passendes Opfer zu finden, schreibt Sharavan von mehreren Fake-Accounts aus verschiedene Frauen auf Instagram an. Unter anderem die 23-jährige Kadisha aus Eppingen. Die junge Frau sagt zu, im Glauben eine kostenlose Laserbehandlung in einem Kosmetikstudio zu erhalten. Am 16. August 2022, einem Dienstag, holen Sharavan und ihr Komplize Kadisha gegen 18 Uhr zu Hause ab. Nichts ahnend steigt die 23-Jährige ein und nimmt auf dem Rücksitz Platz. Gegen 19 Uhr halten sie in einem Waldgebiet an. Unter einem Vorwand locken Sharavan und Shekir Kadisha aus dem Auto. Völlig unvermittelt schlägt Shekir der jungen Frau mehrmals mit einem Schlagring auf den Hinterkopf. Sie fällt zu Boden. Er zückt ein Messer. 56 Mal sticht er auf Kadisha ein. Ihren leblosen Körper legen Shekir und Sharavan auf den Rücksitz und decken ihn zu. Zu dritt fahren sie nach Ingolstadt. Das Auto samt Leiche stellen sie am Straßenrand in der Nähe von Shekirs Wohnung ab. Wenige Stunden später finden Sharavans Eltern das Auto, auf der Rückbank ihre vermeintlich tote Tochter. Am nächsten Tag klärt sich die Identität der Getöteten. Die ursprünglich Totgeglaubte wird zur Tatverdächtigen. Sharavan und Shekir werden festgenommen. In Untersuchungshaft versucht Shekir, einen Mithäftling zu bestechen. Er glaubt, dass dieser bald aus der Haft entlassen wird. Gegen Geld soll der Mann mehrere Belastungszeugen beseitigen. Shekir übergibt ihm eine Liste mit 13 Namen, 5 soll er töten, 8 verletzen. Der Mithäftling lehnt das Angebot ab.
Eine wirklich verrückte Geschichte, wenn sie denn so stimmt. Denn das, was wir gerade eben gehört haben, war die Darstellung der Staatsanwaltschaft. Wie das Ganze laut Verteidigung abgelaufen sein soll, hören wir später noch. So oder so steht fest, der Fall schlägt Wellen. Doro, du bist bisher jeden Tag im Prozess gewesen. Als einzige Pressevertreterin, muss man ja auch mal erwähnen. Wie ist denn das Medienecho bisher so? Wer ist noch vor Ort?
Also am Anfang war das Medieninteresse enorm. Es waren fast 30 Medienvertreter akkreditiert, darunter auch englisch- und französischsprachige Medien. Noch vor dem Prozess hat sogar ein arabisches Medium über den Mordfall berichtet. Und inzwischen ist es so, dass nach wie vor verschiedene Medien aus dem Bundesgebiet da sind. Also sowohl TV als auch Radio oder eben Zeitungen, wie wir es sind. Und es sind auch zwei Filmproduktionsfirmen darunter.
Das heißt, aus dem Ganzen wird dann am Ende eine Netflix-Doku oder...
Ja, könnte sein. Also man weiß noch nicht, ob es bei Netflix landet, aber möglicherweise.
Jetzt sind wahrscheinlich nicht nur Medien- und Produktionsfirmen vor Ort, sondern auch Schaulustige. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Wie ist es denn?
Ja, also es sind wirklich viele Leute da. Vor allem am Anfang war es so, dass die Menschen sogar Schlange gestanden sind vor den Türen des Landgerichts. Inzwischen hat es ein bisschen nachgelassen, aber es sind immer noch Menschen da, die es so interessiert, dass sie ihren ganzen Tag am Gericht verbringen.
So wie du.
Ja.
Dann kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Personen im Prozess, den Angeklagten. Sharaban und Shekir. Wie wirken denn die beiden und wie muss ich mir sie so vorstellen?
Ja, also sie wirken eigentlich total nett und sympathisch. Wenn die jetzt nicht die Fußfesseln hätten, dann könnte man sich auf keinen Fall vorstellen, dass die irgendwie so einen bestialischen Mord begangen haben könnten. Sharaban ist eine junge, hübsche, zierliche Frau. Sie hat lange braune Locken, mit denen sie auch immer so ein bisschen spielt. Und Shekir ist ein sportlicher Mann, ist auch groß, hat kurze schwarze Haare, ein Bart und eine Brille, wirkt sehr gepflegt. Und die beiden sind inzwischen 25 Jahre alt. Zur Tatzeit waren sie 23, genauso alt wie das Opfer. Vom Auftreten her ist es so, also wenn Sharaban in den Gerichtssaal kommt, dann hält sie sich eigentlich immer eine Mappe oder Papier vors Gesicht, damit man sie nicht erkennen kann, damit auch die Kameras und die Fotos sie nicht die Fotoapparate sie nicht aufnehmen können. Wenn Shekir in den Saal kommt, ist es ganz anders. Also der tritt selbstbewusst auf, kommt herein, hat den Kopf erhoben, schaut die Menschen direkt an. Und Sharaban wird dann auch ihren Platz von zwei Verteidigern so richtig abgeschirmt. Also die stehen neben ihr wie so zwei Bodyguards, bis dann die Kameras ausgemacht werden müssen.
Okay, also jetzt wissen wir schon mal, wie sie so vor Gericht auftreten. Aber was weiß man denn eigentlich über die Angeklagten bisher?
Also man weiß, also Sharaban ist Deutsch-Irakerin. Sie ist im Alter von 8 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen, ist dann in München aufgewachsen und später mit ihrem Ex-Mann oder damals war es ja dann ihr frisch angetrauter Mann sozusagen, nach Ingolstadt gezogen. Und Shekir, der wohnt in Ingolstadt, seine Familie hat kosovarische Wurzeln.
Jetzt ist es ja so, dass die beiden sich angeblich erst wenige Tage vor dem Mord kennengelernt haben. Ist es auch was, was sich im Prozess widerspiegelt? Interagieren die irgendwie miteinander?
Also es ist so, dass sie eigentlich überhaupt nicht miteinander interagieren. Also die sehen sich nicht mal an. Ich habe das noch nie gesehen im Prozess, dass die wirklich jetzt in irgendeiner Form kommuniziert hätten. Es wirkt eigentlich so, als würden sie sich überhaupt nicht kennen.
Okay, jetzt wissen wir also schon mal, wie die Angeklagten so drauf sind, Sharaban und Shekir. Wie muss ich mir denn den Gerichtssaal so als Ganzes vorstellen? Wer sitzt wo? Wie sieht es so aus?
Also wenn wir uns jetzt das Ganze mal aus Publikumssicht anschauen, dann ist es so, dass ganz vorne, also bei der Kammer sozusagen, bei den Richtern, sitzt die Angeklagte Sharaban. Neben ihr links und rechts sind zwei Verteidiger und hinter ihr sitzen auch zwei Verteidiger. Sie hat nämlich insgesamt 4 Verteidiger. Der Mitangeklagte Shekir sitzt dann auch auf der Anklagebank etwas weiter in Richtung Zuschauer. Er hat nur 2 Anwälte und die sitzen beide hinter ihm. Und dann hat man auf der rechten Seite ganz vorne die Staatsanwaltschaft, die meistens mit 2 Leuten vertreten ist. Und dann etwas weiter Richtung Publikum kommt die Nebenklage und dann noch die Gutachter. Und vorne hat man natürlich die Kammer, also das heißt den vorsitzenden Richter mit seinen 2 Beisitzern und den Schöffen.
Ganz schön viele Leute, ist bei so einem aufwendigen Prozess aber auch verständlich. Und die Geschichte ist ja auch sehr komplex. Vor allem, weil sich die Version der Staatsanwaltschaft so sehr von der Angeklagten unterscheidet. Was Sharaban vor Gericht gesagt hat, hören wir jetzt. Natürlich gekürzt und nachgesprochen.
Am 16. August 2022 war ich in München bei meiner Familie. Gegen Mittag bin ich nach Ingolstadt gefahren und habe Shekir abgeholt. Vorher hat er mir gesagt, ich solle einen Kanister kaufen und mit Benzin volltanken. Er hat mein Handy genommen und mich damit zu einer Adresse in einer Ortschaft bei Heilbronn gelotst. Nachdem ich geparkt hatte, kam ein Mädchen auf uns zu. Sie begrüßte uns. Es wirkte, als würden die beiden sich kennen. Das Mädchen setzte sich auf den Beifahrersitz und Shekir auf die Rückbank. Dann fuhren wir auf die Landstraße. Shekir hat mich wieder navigiert. Als wir durch einen Wald kamen, wollte er plötzlich, dass ich seitlich einen Weg hineinfahre und anhalte, damit er pinkeln kann. Dann haben wir noch eine geraucht. Ich ging wieder zum Auto und wollte einsteigen. Da rief er, hey! Ich drehte mich um und sah, dass er dem Mädchen mit einem Schlagring auf den Kopf geschlagen hat. Ich war geschockt. Ich bin auf die Knie gefallen und habe geschrien. Ich war in dem Moment wie gelähmt und habe keine Luft bekommen. Ich habe gesehen, wie er weiter auf ihren Kopf einschlägt. Da bin ich zu ihnen gelaufen. Ich habe ihn von ihr weggeschubst und angeschrien, dass er aufhören soll. Sie hat gekeucht und gejammert. Er hat mich am Arm gepackt und gesagt, dass ich zur Seite gehen soll. Als ich sein Gesicht gesehen habe und diese Wut und wie er mich angeschrien hat, habe ich Angst bekommen. Ich dachte, jetzt bin ich auch gleich dran. Ich bin ein paar Schritte rückwärts gegangen und habe mich umgedreht und meine Ohren zugehalten. Er hat mich am Arm gepackt, mich zum Auto gezogen und mich ins Auto reingeschmissen. Dann habe ich mich nach hinten gedreht und ich habe sie gesehen, wie sie da auf dem Rücksitz lag. Er hat gedroht, dass er meine Familie umbringt, wenn ich nicht im Auto sitzen bleibe. Er wollte, dass ich losfahre, doch es ging nicht, weil meine Beine so gezittert haben. Da hat er auf mein Knie gedrückt und so Gas gegeben. Wir waren wieder auf der Straße, irgendwann sagte er, ich solle auf dem Parkplatz eines Supermarkts halten. Dort meinte er nur, steig aus. Er holte ein Klappmesser heraus und öffnete es. Ich stieg aus. Da hat sie angefangen zu schreien. Ich war wie blockiert und fiel hin. Ich lag auf dem Boden und hielt mir meine Ohren zu. Ich traute mich nicht hinzusehen. Dann schaute ich aber doch zum Auto und ich konnte die beiden sehen. Es sah aus, als würden sie miteinander kämpfen. Sie schrie aus dem Auto. Irgendwann ging er voller Blut um das Auto herum und warf das Messer weg auf die andere Straßenseite. Er zog ein frisches T-Shirt an, schob mich ins Auto, holte Ravans Jacke aus dem Kofferraum und deckte sie damit zu. Er stieg ein und befahl mir weiterzufahren. Da hatte er dann ein anderes Messer in der Hand. Ich lenkte das Auto zurück auf die Straße, er drückte wieder mit der Hand auf mein Bein, weil ich keine Kraft hatte. Wir fuhren zurück nach Ingolstadt, zu ihm, in die Peißerstraße. Er hat einen Joint geraucht. Als er Blaulicht gesehen und Sirenen gehört hat, hat er Panik bekommen. Wir sind rausgegangen und zum Oldtimer-Hotel. Dort waren Freunde von ihm. Als keiner bei mir war, bin ich weggelaufen und habe mich versteckt.
Jetzt fragt man sich natürlich, warum äußert sich die Angeklagte und der Angeklagte nicht? Das haben wir die Verteidiger gefragt. Zuerst hört er Johannes Makepeace, einen von Charabans Anwälten.
Also unsere Mandantin wollte von Anfang an auch Angaben machen und schildern, wie es wirklich war, wie es zu dieser Fahrt gekommen ist und was auf dieser Fahrt passiert ist. Das ist natürlich immer so die Frage als Verteidigung, ob man die Mandantschaft reden lässt oder nicht, ob man also auch die Verteidigungsstrategie des Schweigens wählt. Aber auch in diesem Fall haben wir es für sinnvoll erachtet, dass man quasi von Anfang an eine Version offenbart, eine Version zeigt, die so die Ermittlungsbehörden bislang noch überhaupt nicht berücksichtigt haben, obwohl genug Anhaltspunkte dafür vorlagen.
Die Verteidigung von Şekir hat da natürlich eine ganz andere Sicht. Das sagt Thilo Bahls, einer von Şekirs Anwälten.
Zunächst mal ist nochmal klarzustellen, Schweigen ist das gute Recht des Angeklagten. Und wenn eine Einlassung kommt, dann muss meines Erachtens eine Einlassung authentisch und umfangreich vom Mandanten erfolgen. Anders als wir es jetzt der Fall haben von der Mitangeklagten, die sich ja nur teilweise zur Sache bisher geäußert hat. Grundsätzlich ist mein Mandant zunächst oder gilt für ihn zunächst die Unschuldsvermutung.
Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es eine sogenannte Einlassung gibt oder nicht. Die Wahrheit muss ja am Ende das Gericht herausfinden. Also lass uns doch mal auf die Ermittlungen schauen. Wie wurde denn die Leiche gefunden?
Also die Leiche wurde am 16. August 2022 gegen 23 Uhr gefunden in der Peißerstraße in Ingolstadt. Da hat man nämlich laute Schreie gehört, das waren die Eltern von Charaban. Und kurz darauf hat dann sowohl der Vater einen Notruf abgesetzt, aber auch Anwohner, die diese Schreie gehört haben. Ja, also es sind dann Polizei, Rettungssanitäter und eine Notärztin angerückt. Die hatten dann Probleme, den leblosen Körper zu bergen, weil teilweise schon die Leichenstarre eingesetzt hatte. Sie haben dennoch versucht, die Frau wiederzubeleben, also dann außerhalb des Autos, aber letztendlich war alle Mühe vergeben. Die Polizei hatte währenddessen große Mühe, Sharabans Eltern zurückzuhalten. Die waren nämlich völlig außer sich. Ihr Verhalten werden die Sanitäter und die Polizisten dann später im Zeugenstand als authentisch beschreiben. Das ist deshalb wichtig, weil inzwischen ein Ermittlungsverfahren gegen die Eltern eingeleitet wurde wegen falscher Verdächtigung. Und der Vorwurf lautet, dass die Eltern schon wussten, dass die Tote nicht ihre Tochter ist und sie trotzdem ihren jesidischen Ex-Mann beschuldigt haben, sie getötet zu haben.
Nochmal, um es kurz klarzustellen. Die Eltern denken in diesem Moment, das ist unsere Tochter, die da tot im Auto liegt. Und am Ende wirft ihnen jetzt die Staatsanwaltschaft vor, die wussten schon, dass es nicht ihre Tochter ist und haben das nur gespielt.
Genau. Das kann man so vertreten, aber es ist auch so, dass man sich die Situation halt so vorstellen muss, dass dieses Auto verdunkelte Scheiben hatte. Dann war es natürlich so, es war mitten in der Nacht, also es war ohnehin dunkel. Und die Polizei hat die Eltern ja gar nicht so nah rangelassen an die Leiche.
Gut, jetzt haben wir also die Leiche, die gefunden wurde. Wann wurden denn die Angeklagten festgenommen?
Das erfolgte dann tatsächlich schon relativ bald, weil schon am darauf folgenden Tag haben die Polizisten im Grunde festgestellt durch die Obduktion, dass es nicht Sharaban ist, die Tote ist, sondern dass es sich um jemand anderen handelt. Und plötzlich wurde die ja eigentlich Totgeglaubte zur Tatverdächtigen. Und sie haben dann, also in der Nacht von 17. auf 18. August, wurde Sharaban dann im Auto eines Freundes gesehen und festgenommen in Ingolstadt. Und Şekir hat das SEK aus seiner Wohnung in Ingolstadt geholt, wo er noch mit seiner Mutter gelebt hat.
Okay. Und seitdem laufen also die Ermittlungen gegen die beiden. Wann kam es denn dann zur Anklage?
Also Polizei und Staatsanwaltschaft haben dann ungefähr ein Jahr lang ermittelt. Dann wurde Anklage erhoben und seit dem 16. Januar diesen Jahres läuft jetzt der Prozess.
Aber bei dem Prozess bzw. eigentlich bei den Ermittlungen werfen die Verteidiger der Staatsanwaltschaft einige Ungereimtheiten vor. Sie sind mit der ganzen Sache nicht ganz einverstanden. Dazu hören wir jetzt zunächst Klaus Wittmann, den Verteidiger von Şekir, und danach wieder Johannes Makepeace, Verteidiger von Sharaban.
Und es drängt sich natürlich schon auf, und so ist es ja auch, dass alle polizeilichen Ermittlungen ab dem Tag 2 sozusagen ausschließlich jetzt auf den heutigen Angeklagten sich fokussiert haben.
Ich hatte das Gefühl, dass von Anfang an recht einseitig ermittelt wurde, also recht früh diese sogenannte Doppelgängerinnen-Theorie in die Welt gesetzt worden ist, die... Das ist vielleicht nicht nur meine persönliche Auffassung, sondern hat, glaube ich, auch die bisherige Beweisaufnahme ergeben, dass da nicht viel dran sein kann, außer, was ich ja schon mal gesagt habe, die Tatsache, dass beide Frauen sind und waren, beide dunkelhaarig, beide nicht deutscher Herkunft, dann kann man diese Doppelgängerinnen-Theorie schon irgendwie vertreten, aber ich halte das für ein bisschen zu kurz gegriffen.
Was genau stört die beiden Verteidiger denn an den Ermittlungen bisher?
Also die Verteidiger sagen, dass Polizei und Staatsanwaltschaft sich zu früh auf diese Doppelgängerinnen-Theorie festgelegt hätten und dass auch nicht gründlich genug ermittelt wurde. Zum Beispiel war es so, also das war eigentlich so das größte Versagen, kann man vielleicht so sagen, dass tatsächlich während der Hauptverhandlung im Auto, was ja ein ganz zentrales Element in diesem Fall spielt, also in Sharabans Auto, wurde nachträglich noch eine Waffe gefunden. Also das war zwar nur eine Schreckschusswaffe, aber die sieht ja erstmal aus wie eine richtige Pistole. Und das findet man eben erst jetzt, obwohl ein Jahr lang ermittelt wurde.
Was heißt denn jetzt? Also vor wenigen Monaten, seitdem stand das Auto rum, oder?
Genau, also die haben das Auto nach wie vor, aber an einem Prozesstag kam zur Sprache, dass in dem Auto möglicherweise ein Ortungsgerät versteckt war. Weil man sich ja auch immer fragt, wie konnten die Eltern denn so schnell überhaupt das Auto ihrer Tochter finden? Und im Zuge dessen, dass die Polizei nochmal nach diesem Ortungsgerät gesucht hat, haben sie dann die Pistole gefunden. Das war also schon, als die Hauptverhandlung längst begonnen hatte und die Ermittlungen ja eigentlich schon ein halbes Jahr abgeschlossen waren. Und das war jetzt eben einer der Punkte, vielleicht der gravierendste. Aber es gab auch noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel wurde in der Wohnung von Shekir ein Messer gefunden und Khadija wurde ja nun mal erstochen. Und die Tatwaffe fehlt nach wie vor. Aber man hat dieses Messer nicht an die Rechtsmedizin geschickt. Und das verwundert natürlich auch. Also wahrscheinlich war das nicht die Tatwaffe, aber trotzdem fragt man sich, warum wurde dieses Messer nicht an die Rechtsmedizin geschickt?
Das hinterlässt definitiv einige Fragen. Aber lass uns mal kurz wegkommen von Polizei, Staatsanwaltschaft, Verteidigung hin zu den Zeugen. Das ist ja nochmal ein ganz großer Block, so von dem, was du mir schon im Vorgespräch erzählt hast. Davon gibt es ja einige, oder?
Ja, also einige ist gut. Also es ist so, dass die Polizei wohl an die 200 Zeugen vernommen hat und dass auch über 100 vor Gericht nochmal aussagen sollen. Diese Zeugen, die werden nach bestimmten Themenbereichen gegliedert. Also es gab zum Beispiel am Anfang einen Komplex, wo man die Zeugen zu Leichenfundfestnahme und immer wieder auch den Ermittlungen befragt hat. Also Polizisten, Rettungssanitäter und so, das hatten wir ja schon. Und dann gab es auch Zeugen, die dem Gericht ein Bild von der Getöteten liefern sollten. Das waren Zeugen aus Heilbronn, weil da kommt die Getötete her. Und diese Zeugen zum Beispiel, die haben auch versucht, sich möglichst gut zu erinnern und auch das Gericht bei der Wahrheitsfindung zu unterstützen. Zum Beispiel Khadijas beste Freundin Leila, also die hat sehr präzise ausgesagt, was sie wusste. Dann hat man natürlich die Familienangehörigen. Sharabans Eltern und Onkel haben allerdings von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, genauso wie Shekirs Familie.
Das heißt, sie sind Familienmitglieder und müssen deswegen nichts sagen.
Genau, also enge Angehörige müssen nicht aussagen gegen ihre eigenen Angehörigen.
Okay.
Wer allerdings ausgesagt hat, ist dieser Ex-Mann von Sharaban, Rawan. Der hat in seiner Aussage beschrieben, wie quasi aus seiner großen Liebe im Prinzip eine sehr toxische Beziehung geworden ist. Also Sharaban soll versucht haben, ihn zu überfahren, soll mal seinen Kopf gegen den Spiegel geschlagen haben oder ihm eine Seifenpackung auf den Kopf geschlagen haben. Also dafür wurde sie tatsächlich auch verurteilt. Und es wurde auch eine Gewaltschutzanordnung gegen sie verfügt.
Also das war alles schon vor dem jetzigen Prozess?
Genau, das war alles in der Vergangenheit. Aber das zeigt vielleicht auch schon ein bisschen, dass sie möglicherweise nicht ganz so harmlos ist, wie sie vor Gericht aussieht. Dann hat noch Rawans Bruder Dilman ausgesagt, also das ist dieser besagte Schwager, den Sharaban angeblich beseitigen lassen wollte. Der erzählt zum Beispiel, dass Sharabans Familie ein Clan sei, der Probleme mit Gewalt und Erpressung löst. Und ja, also der sagt aber auch, dass er letztendlich gar nicht mehr gegen die Beziehung war am Ende. Also redet sich so ein bisschen raus.
Also dieser angebliche böse Bruder, der das Ganze so ein bisschen initiiert hat, wenn man ja manche Darstellung glauben will, der sagt, es war gar nicht so schlimm.
Ja, also er ist Sharabans Sicht nach ja quasi die Wurzel allen Übels. Also er ist ja derjenige, der gegen ihre Versöhnung mit ihrem Mann war. Aber er selbst bestreitet es.
Okay.
Dann sollten eigentlich auch noch Zeugen aussagen, die über dieses jesidische Schlichtungsverfahren wegen der Trennung beteiligt waren, um mal ein besseres Bild zu bekommen davon, welche Rolle eigentlich dieses Jesidentum spielt. Also das ist ja eine Religion und Sharaban und ihre Familie sind Jesiden und auch Rawan und seine Familie. Das weiß man eben noch nicht so genau, inwieweit das möglicherweise auch ein Grund war im Rahmen der Tat. Dann hat man zum Beispiel noch die Mithäftlinge. Da hat so eine bisschen verrückte Zellengenossin von Sharaban mal ausgesagt. Die hat behauptet, Sharaban hätte ihr gegenüber alles zugegeben. Sie hat auch so schön formuliert, dass Sharabans Seele dunkel sei und dass sie die Kriminalität liebe. Sie hat aber auch erzählt, dass Sharaban von dieser Tat nun traumatisiert sei. Also, dass sie wohl ein sehr schlechtes Gewissen hätte, sich sehr schuldig fühlen würde, auch Angst hätte, dass die Tote irgendwie wiederkehrt. Und sie soll wohl auch Kerzen für die Tote aufgestellt haben, obwohl man das im Gefängnis ja gar nicht darf.
Und das hat sie jetzt alles erzählt, weil sie mit ihr in Urhaft saß, in der gleichen Zelle.
Genau, die saßen miteinander in einer Zelle und haben sich dementsprechend auch viel unterhalten. Und bei Shekir war es so, dass ein Mithäftling von ihm wohl einem der Mitarbeiter in der JVA erzählt hat, er hätte Informationen über den Shekir. Der hätte ihm gesagt, dass er Khadija tatsächlich umgebracht habe, und er soll auch in seiner Zelle eine Liste haben, die sogenannte Todesliste, auf der Belastungszeugen aufgeführt sind, die ein Häftling, der bald freigelassen werden sollte, in Freiheit dann entweder umbringen oder verletzen sollte. Und diese Todesliste hat man tatsächlich auch bei Shekir in der Zelle gefunden. Er hat aber natürlich abgestritten, dass es sich um eine Todesliste handelt.
Aber das ist ja auch der Part, den wir am Ende von der Staatsanwaltschaft gehört haben schon mal, oder?
Genau. Also das ist der Vorwurf wegen versuchter Anstiftung zum Mord. Denn es geht in dem Verfahren ja eben nicht nur um Mord, sondern in Bezug auf beide Angeklagten auch um versuchte Anstiftung zum Mord.
Okay, also ihnen werden gleich mehrere Sachen vorgeworfen.
Genau. Ja, und man ist mit den Zeugen aber da lange noch nicht am Ende. Es gibt nämlich natürlich auch noch Freunde, die man verhört, um irgendwie so ein Bild zu bekommen. Und das sind zum einen mal Sharabans Freundinnen aus München, die sie als ganz nett und lustig, hilfsbereit und großzügig beschreiben.
Wie kommt er jetzt München ins Spiel?
Sharabans Familie wohnt in München und sie ist ja in München aufgewachsen, bevor sie nach Ingolstadt gezogen.
Okay.
Genau. Und dann gibt es noch einen großen, dubiosen Zeugenkomplex, sage ich jetzt mal. Das sind alle Freunde und Bekannten aus Ingolstadt.
Was meinst du mit dubios?
Ja, also bei den Zeugen ist es so, dass die sich komischerweise immer an nichts erinnern können, wenn sie zur Sache befragt werden. Und dabei würden die eigentlich eine wichtige Rolle spielen, denn sowohl Shekir soll in der Nacht nach der Tat da jemandem gegenüber die Tat zugegeben haben, und auch Sharaban soll wohl in der Nacht nach der Tat jemandem gegenüber geäußert haben, dass ja was Schlimmes passiert ist. Also diese Zeugen wären wichtig, sind aber irgendwie sehr schwer festzunageln, was vermutlich daran liegt, dass die aus einem gewissen Milieu in Ingolstadt stammen. Also die sind aus einer Gegend, die jetzt keinen besonders guten Ruf hat. Und viele von denen hatten auch schon mal mit der Polizei zu tun, also zum Beispiel wegen Drogendelikten. Und manche waren auch schon mal im Gefängnis. Und die wissen halt ganz genau, am sichersten ist es immer, wenn man sich an nichts erinnert.
Jetzt gibt es also die Zeugen, die nichts sagen wollen. Jetzt hast du aber auch schon von einigen Zeugen erzählt, die viel sagen, auch ein bisschen über die Angeklagten natürlich. Ist denn dabei schon irgendwie rausgekommen, dass es sich angedeutet hat, dass Sharaban so durchtrieben sei und so eine Tat plant, oder kann man das so nicht sagen?
Ja, also wenn man eben diesen Zeugen aus Ingolstadt glaubt, denn ein bisschen was haben sie sich dann doch erinnert, dann hat sich das tatsächlich angedeutet, denn die sagen alle, Sharaban sei komisch gewesen, sie hätte irgendwas von Drogenfahrten erzählt, und vor allem habe sie wohl auch Leute gefragt, ob sie ihr eine Waffe besorgen könnten, und sie hat wohl auch nach jemandem gefragt, der gegen Geld für sie jemanden umbringt. Und wenn es um Shekir geht, dann äußern sich diese Ingolstädter Zeugen, von denen viele mit Shekir befreundet sind oder zumindest waren, bevor er verhaftet wurde. Die beschreiben ihn alle als netten, ruhigen Menschen, der natürlich nie aggressiv wird, der ein unglaublicher Familienmensch ist, der seine Mutter auch unterstützt, weil er hat einen behinderten Bruder, und anscheinend kümmert er sich sehr um den, dass Shekir hilfsbereit ist. Das Einzige, was sie sagen, ist, dass er ab und zu mal kifft und auch ab und zu mal ein bisschen was trinkt. Es geht auch so ein bisschen das Gerücht, dass er gekokst haben soll, aber immer wenn die Gutachterin die Freunde fragt, ja, war da vielleicht auch Kokain im Spiel, dann sagen immer alle, nein.
Okay, also es bleibt erstmal ein Gerücht. Jetzt wissen wir schon ein bisschen was über Charaban und Şekir. Die werden in dem Fall jetzt ganz anders beschrieben. Also wir haben Zeugen, wir haben die Polizei, wir haben Staatsanwaltschaft, Sanitäter und. Wer schon mal vor Gericht war und einen Prozess miterlebt hat, weiß, da fehlt noch ein wichtiger Part. Das sind nämlich die Sachverständigen. Die stellen meistens Gutachten vor. Gab es die in diesem Fall auch? Und wenn ja, was haben die denn so gesagt?
Ja, und zwar hat die Rechtsmedizinerin, wenn die Tat so stattgefunden hätte, wie Charaban sie erzählt hat. Denn da muss man jetzt nochmal drauf eingehen. Also Charaban hat ja in ihrer Einlassung erzählt, dass der Großteil der Tat im Auto stattgefunden hat, also die meisten Stiche. Die Staatsanwaltschaft wiederum geht davon aus, dass das außerhalb des Autos war.
Sie haben angehalten, sind rausgegangen aus dem Auto, ja.
Genau. Und wenn eben das alles im Auto stattgefunden hat, dann, so meint der Blutspurengutachter, müsste mehr Blut und eventuell auch andere Spuren in dem Auto zu finden sein.
Also wenn man sich das jetzt so anhört, ist also eher die Darstellung der Staatsanwaltschaft wahrscheinlich als das, was Charaban gesagt hat.
Ja, also das Blutspurengutachten deutet mehr darauf hin, dass der Großteil der Tat, so wie die Staatsanwaltschaft es schildert, außerhalb des Autos stattgefunden hat. Aber wie gesagt, das ist auch mit Einschränkungen verbunden.
Okay, jetzt hatten wir also Rechtsmedizin, Blutspurengutachter. Gab es noch irgendwelche Gutachten?
Gerade erst hat eine Sachverständige einen ersten Teil des DNA-Gutachtens vorgestellt. DNA-Spuren sind deshalb besonders wertvoll, weil sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einem ganz bestimmten Menschen zuzuordnen sind, also wie Fingerabdrücke. Und die Expertin hat festgestellt, dass im und am Auto DNA-Spuren von Khadija, von Charaban und vor allem auch von Şekir gefunden wurden. Dagegen wurde zwar Widerspruch eingelegt von Şekirs Verteidigern, aber ich bezweifle, dass die damit durchkommen.
Dann haben wir die Spuren jetzt eigentlich ganz gut abgefrühstückt. Wie sieht es eigentlich mit der Psyche der Täter aus? Wurde das auch untersucht?
Ja, kürzlich hat ein Psychologe ein sogenanntes testpsychologisches Gutachten vorgelegt. Man muss dazu sagen, das war freiwillig. Charaban hat gesagt, sie macht mit. Şekir hat sich geweigert. Und der Gutachter hat da Charaban einen Fragebogen vorgelegt mit Fragen zu ihrer Persönlichkeit. Also sie sollte sich quasi selbst einschätzen. Und das Ergebnis war zum einen, dass Charabans IQ eher im unteren Normbereich liegt. Also sie hat einen IQ von so 86 und unter 85 spricht man bereits von einer Lernbehinderung. Und zum anderen ist aufgefallen, dass Charaban die Fragen eigentlich durchgängig so beantwortet hat, wie es der sozialen Erwünschtheit entspricht. Und ja, das deutet im Prinzip darauf hin, dass die Antworten, die sie gegeben hat, ja wenig glaubwürdig sind. Der Psychologe hat auch betont, dass man mit diesem Gutachten eigentlich keine Diagnose stellen kann. Also man kann weder sagen, dass eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, noch dass keine besteht.
Okay. Und ist da geplant, nochmal eine andere Art psychologisches Gutachten zu machen, womit man das vielleicht besser feststellen kann?
Also es wird eher zum Ende des Prozesses hin ein psychiatrisches Gutachten geben, das dann nochmal genauer auf die psychische Verfassung der Angeklagten eingeht. Also die dieses Gutachten erstellen, die sind auch während dem Prozess dabei, die Gutachter, und beobachten da auch nochmal, wie die Angeklagten sich verhalten und können auch Fragen stellen.
Dann lass uns mal wegkommen von den mutmaßlichen Tätern, hin zum Opfer, zu Khadija. Wer ist sie eigentlich und wie wird sie so von den Zeugen vor Gericht beschrieben?
Khadija hat algerische Wurzeln, hat in Eppingen gelebt, das ist in der Nähe von Heilbronn, und sie ist in einem Kinderheim aufgewachsen, wo sie ab dem 14. Lebensjahr anonym untergebracht war. Und es hat bereits so ein Ingolstädter Rapper ausgesagt und der hat gemeint, er wäre der Freund von Khadija gewesen. Sie hätten sich sehr geliebt und Khadija wollte wohl nach Ingolstadt ziehen und sich dort auch eine Arbeit suchen und sie wollten sich auch verloben. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite Leila, ihre beste Freundin, und die sagt wiederum, nee, das kann überhaupt nicht sein, denn Khadija hätte sich in einer Kennenlernphase mit einem jungen Mann aus Heilbronn befunden. Und außerdem würde sie so einen Typen wie den Furkan quasi gar nicht wollen.
Noch mal ganz kurz, um auf Khadija zurückzukommen. Es geht ja im Grunde ganz viel um diese Doppelgängerin-Theorie, wo es heißt, ah, sie könnte so aussehen wie Charaban. Du bist jetzt vor Ort, du siehst Charaban, du hast wahrscheinlich Bilder von Khadija gesehen. Sehen die sich denn überhaupt ähnlich?
Also, es ist so, die Verteidigung sagt natürlich, nein, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Es gab auch schon zwei Zeugen, also die Leila und diesen Furkan, die beide auch gesagt haben, nee, die sehen sich gar nicht ähnlich. Ich jetzt würde sagen, das kommt halt drauf an. Also wenn man jetzt die Bilder auf Instagram nimmt und da soll sich ja Charaban ihr Opfer gesucht haben und man nimmt dann das Bild, das es damals von Charaban gab und das Bild, das es damals von Khadija gab, dann finde ich, ist durchaus eine gewisse Ähnlichkeit da. Denn auf diesen Bildern hat Charaban glatte Haare, so wie Khadija. Dann haben sie beide künstliche Wimpern. Sie haben beide aufgespritzte Lippen und ja, haben beide eben so diesen etwas südländischen Teint. Und dann sind da natürlich auch noch irgendwelche Filter drüber gelegt. Und man kann auf diesen Fotos natürlich auch nicht erkennen, dass Khadija ein bisschen größer ist als Charaban, dass sie auch ein bisschen mehr wiegt und dass sie tätowiert ist. Also wenn man jetzt nur diese Fotos nimmt, die so mehr oder weniger Oberkörper aufwärts zeigen, dann finde ich, besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Die beiden als Doppelgängerinnen zu bezeichnen, finde ich allerdings, geht ein bisschen zu weit.
Ja, interessante Einschätzung. Jetzt gibt's ja vor Gericht aber noch ein Part, der mir so ein bisschen leid tut, ehrlicherweise, wenn ich das Ganze so von außen betrachte. Das ist Khadijas Vater. Er tritt neben der Staatsanwaltschaft als sogenannter Nebenkläger auf. Was macht so eine Nebenklage eigentlich?
Die Nebenklage ist im Prinzip dafür da, dass Angehörige des Opfers oder ein Opfer selber durch einen Anwalt oder eine Anwältin eigene Fragen im Prozess stellen kann. Weil man ja manchmal vielleicht noch Fragen hat, die jetzt über die Fragen, die die Staatsanwaltschaft stellt, hinausgehen. Und die Nebenklage hat auch die Möglichkeit, im Rahmen des Strafprozesses, also ohne ein separates Zivilverfahren, gleich Schmerzensgeld oder Schadensersatz zu fordern. Und Khadijas Vater hat aber auch natürlich eine ganz persönliche Motivation, warum er immer in diesem Prozess sitzt. Und das hat mir seine Anwältin Munja Serafi verraten.
Also meiner Ansicht nach sucht Nureddin nach Gründen, warum ausgerechnet seine Tochter so grausam sterben musste. Das von der Staatsanwaltschaft angenommene Motiv beantwortet ihm diese Frage einfach nicht. Deswegen sitzt er in dem Prozess, um irgendwann zu begreifen, warum das geschehen ist.
Das stelle ich mir ehrlicherweise ziemlich schwierig vor, als Vater des Opfers im Prozess zu sitzen, zu hören, wie das alles passiert ist mit den Messerstichen und so weiter. Wie geht es ihm denn damit?
Ja, also es geht ihm schlecht, kann man, glaube ich, so sagen. Der Vater saß tatsächlich erstmal von Anfang an in diesem Prozess und hat auch lange durchgehalten. Aber ich glaube, seit Tag 13 der Hauptverhandlung ist er nun krank. Also er hat es wohl dann doch nicht mehr durchgestanden. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand hat mir aber auch seine Anwältin nochmal genaueres gesagt.
Also er hat auch fest vor, wiederzukommen. Nur zum momentanen Zeitpunkt geht es ihm noch nicht gut genug dafür. Er muss einfach noch stabiler werden, weil diese Belastung wird ja nicht weniger in dem Prozess, sondern eher mehr.
Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass es ihm bald wieder besser geht. Du hast aber gerade noch was erwähnt, das hat mich ein bisschen stutzig werden lassen. Und zwar der 13. Verhandlungstag. Seitdem ist er krank. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir inzwischen bei über 20 Verhandlungstagen. Der Prozess ist ein gutes Stück fortgeschritten. Und bevor wir dann aber gleich ein erstes Fazit ziehen, lassen wir das doch mal die Verteidiger machen. Ihr hört zuerst Johannes Makepeace, Verteidiger von Charaban, und dann Klaus Wittmann, Verteidiger von Schickir.
Wir halten die Anklage für unvollständig und für so nicht richtig und von daher auch das Ziel, das die Staatsanwaltschaft hat, nämlich eine Verurteilung wegen mittäterschaftlichen Mordes, halten wir auch für nicht tragbar und in dieser Richtung verteidigen wir auch.
Also bis jetzt hat sich in der Hauptverhandlung nichts Belastendes ergeben für den Angeklagten. Schickir wird da als netter junger Mann von nebenan, der hilfsbereit und nicht aggressiv ist, beschrieben, der sich um seine Familie kümmert. Und das ist jedenfalls schon mal kein schlechtes Zwischenergebnis für ihn bisher.
Das klingt ja jetzt eigentlich jeweils positiv. Also Johannes Makepeace sagt, das sieht für Charaban ganz gut aus. Klaus Wittmann sagt, das sieht für Shekir ganz gut aus. Wie siehst du das denn?
Ganz so optimistisch wäre ich jetzt nicht. Meiner Ansicht nach gibt es noch viele offene Fragen in dem Verfahren. Es sind noch viele Widersprüche da. Und je nachdem, was sich dazu noch herausstellt, kann sich es positiv oder negativ für die beiden Angeklagten entwickeln.
Was für Widersprüche sind das denn?
Also was vielleicht kein Widerspruch ist, aber auf jeden Fall, was, wo man die ganze Zeit ja drüber nachdenkt, ist, wenn Charaban und Shekir sich tatsächlich erst 10 Tage vor der Tat kennengelernt haben, wie um alles in der Welt hat diese Frau es geschafft, den Mann innerhalb von 10 Tagen dazu zu kriegen, dass er für sie jemanden umbringt? Und also welche Motivation oder welches Motiv hätte Shekir? Weil eigentlich kam bereits zur Sprache, dass die beiden kein Liebespaar gewesen sein sollen. Also entweder es war doch Liebe und man weiß es bisher noch nicht, oder es ist irgendwie Geld im Spiel.
Davon weiß man aber auch noch nichts, oder?
Nein, davon weiß man bisher auch noch nichts. Also es heißt nur immer wieder, Charaban soll ganz großzügig Geld ja vielleicht nicht um sich geworfen haben, aber doch auch mal was verliehen haben. Oder sie hatte ja auch Geld für diesen Auftragskiller. Aber es gibt jetzt keine konkreten Anhaltspunkte, dass sie Shekir für diesen Mord bezahlt hat.
Gibt es denn sonst noch weitere Sachen, die noch nicht geklärt sind?
Also was man sich natürlich auch fragt, ist, wie Charaban denn tatsächlich annehmen konnte, dass sie damit durchkommt, dass sie ihren Tod vortäuscht. Weil in der heutigen Zeit mit DNA-Gutachten, was sich ja auch in allen möglichen Crime-Sendungen immer wieder findet, ist es schwer zu glauben, dass jemand eben tatsächlich denkt, dass er mit sowas durchkommt. Und die Staatsanwaltschaft sagt ja in ihrer Anklage auch mehr oder weniger, dass sie hofft, dass sie dann wieder mit Rawan irgendwie zusammenkommt. Und da frage ich mich, wenn sie ihren Tod vortäuscht, wie soll ihr das denn dabei helfen, wieder mit ihrem Mann zusammenzukommen? Und dann ist ja auch noch der Punkt, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass sie mit ihrer Familie oder auch mit der Familie von Rawan verstritten war. Aber zumindest zu ihrer Familie hat sie wohl doch eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, weil es gab auch eine sehr emotionale Szene vor Gericht an dem Tag, als die Eltern hätten aussagen sollen. Als der Richter erlaubt hat, dass die sich nähern dürfen, sind sich Charaban und ihre Mutter in die Arme gefallen und beide haben herzzerreißend geweint und sich ganz fest aneinander gedrückt und gehalten. Und auch der Vater hat Charaban immer wieder über den Kopf gestrichen und es fällt einem schwer zu glauben, dass, ja, dass da familiäre Hintergründe eine Rolle spielen könnten.
Es gibt also noch einige offene Fragen bzw. Widersprüche. Wenn die aber geklärt sind, dann stehen ja Strafen im Raum. Ich glaube, davon ist auszugehen oder Freispruch. Was ist zu erwarten?
Ja, also es ist im Moment ehrlich gesagt echt noch schwer zu sagen. Es könnte natürlich sein, dass beide tatsächlich freigesprochen werden. Dann spazieren sie am letzten Prozesstag ohne Fußfesseln als freie Menschen aus dem Gerichtssaal. Sie können aber auch beide schuldig des Mordes gesprochen werden. Und dafür gibt es in Deutschland dann lebenslänglich, also das heißt 15 Jahre. Und es gibt natürlich auch noch einige Möglichkeiten dazwischen, also zum Beispiel Totschlag, auf den eine geringere Strafe als Mord steht. Und gäbe auch noch Körperverletzungen mit Todesfolge zum Beispiel.
Okay, also wenn ich mal kurz zusammenfassen darf. Entweder gibt es am Ende Freispruch, eine Verurteilung wegen Mord oder irgendwas dazwischen.
Ja, so könnte man es zusammenfassen.
Okay, bis dahin wird sie aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Prozess?
Also jetzt ist dann erstmal eine Prozesspause von 8. Mai bis 3. Juni. Da dürfen dann die Richter und Anwälte Urlaub machen. Dann geht es wieder weiter mit im Grunde wie vorher, also 2 Prozesstagen pro Woche bis 8. August. Dann ist Sommerpause. Und so wie es momentan aussieht, wird es ab Anfang September weitergehen. Ursprünglich hätte im August das Urteil fallen sollen, aber vor kurzem hat der Richter gesagt, er terminiert jetzt bis Ende des Jahres jeweils einen Prozesstag pro Woche. Das heißt, bis wir wirklich wissen, wie es ausgeht, dauert es noch eine ganze Zeit.
Das war es dann mit Folge 1 vom Doppelgängerin-Mord von Ingolstadt. Die zweite Folge erscheint spätestens, wenn ein Urteil gefallen ist, vielleicht auch schon vorher. Wer weiß, was dieser außergewöhnliche Prozess noch zu bieten hat. So oder so, schon mal vielen Dank für deine Zeit, Doro.
Ich danke dir.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Hinter schwäbischen Gardinen.
Tschüss.